Sartres Aussage, der Tod seines Vaters hätte seine Mutter ein weiteres Mal eingesperrt, berührte mich. Mutter hatte sich oft als eingesperrt beschrieben. Eingesperrt. In jene vier Wände des westdeutschen 50er-Jahre-Nachkriegsbaus. Eingesperrt. In ein Leben, in das sie hineingeraten war und das nicht ihrem Wesen entsprach. Aber meine Mutter war freiwillig nach Deutschland ausgewandert. Fast in der Mitte des Lebens angekommen, hatte sie bewusst noch einmal anders angefangen. Sartres Mutter musste in ihr Elternhaus zurückkehren und stand dort wieder unter der Aufsicht eines Patriarchen, nämlich Sartres Großvater. Meine Mutter stand unter niemandes Aufsicht. Sie beriet sich mit sich selbst, wurde ihre eigene Instanz. Und nach dem Schlaganfall meines Vaters hatte sie sich entschieden, radikal für ihn da zu sein und für mich. Sie kämpfte unermüdlich, passte auf meinen Vater auf, legte sich mit Heimleitungen und Krankenkassen an, verdiente Geld. Nein, es war nicht das leichte Leben geworden, das sie sich erträumt hatte, aber entsprach es deshalb weniger ihrem Wesen? Freiheit liegt im Umgang mit Fesseln. Auch mein Vater, als er die Autonomie über seine Bewegungen verlor, eingesperrt war in seinem Körper, weitete sein Inneres und konnte meiner Mutter mit Hilfe des Pappkartons diktieren, dass sie ihn gehen lassen solle. Sie sei noch jung genug. Sie solle einen anderen Mann finden und ein neues Leben aufbauen. Zu dieser Größe wurde er fähig im Geiste, als er eingesperrt war in seinem Körper. Locked in. Vaters Seesack lag in einem Schrank im Keller, unter vollgestopften Taschen mit Hemden, die er nicht mehr trug. Bei jeder Reise nach Mardin nahm er einige dieser Taschen mit und verteilte seine Hemden unter den Verwandten. Der Seesack war tarngrün. Ich rannte damit in die Wohnung und sagte zur Mutter, dass ich diese Tasche auf unserer Schulfahrt nach Italien mitnehmen wolle. »Nein, was sollen die Leute denken, dass wir uns keine Koffer leisten können? Außerdem ist doch so ein Seesack völlig unpraktisch, zu groß und schlecht für den Rücken.« »War das Vaters Seesack?« »Den müsste er noch aus dem Militär haben.« »Wie alt war er da?« »Wie alt ist man da? 18 oder 19?« »Das ist jetzt meine Tasche.« »Aber sie hat ein Loch.« Ich lief in die Stadt. Ich suchte nach dem perfekten Bild, um es von Mutter auf das Loch nähen zu lassen. Ich fand Smileys, ich fand Blumen. Da waren Filmplakate in Postkartengröße. Da waren Hammer und Sichel. Da war Lenin. Da war eine gemalte Vagina. Ich nahm Che Guevara, schwarz-weiß mit Zigarre. Meine Mutter schüttelte den Kopf. Ich sagte, »Das ist mein Seesack. Ich werde ihn über die Schulter werfen. Ich werde ihn am Hauptbahnhof in München, wo wir 2 Stunden auf den Anschlusszug warten, auf den Boden legen und den Kopf darauf abstützen.« Ich sagte, »Ab jetzt bin ich Reisender. Und das ist mein Seesack.« Mutter stopfte das Loch mit Che. Und ich warf den Seesack so auf die Schulter, dass das Bild zu sehen war. Ich stieg die Stufen zum Bahngleis hoch für unsere Fahrt nach Italien. Lynn fuhr mit ihrem Reiserucksack auf der Rolltreppe. Ich achtete darauf, das Tempo der Rolltreppe zu halten. Wir lächelten einander an. Damals war ich fest davon überzeugt, dass ich Lynns Lächeln dank Vaters Seesack bekommen hatte. 1 oder 2 Jahre später fuhren Lynn und ich mit dem Auto durch die Stadt und aus der Stadt raus. Wir setzten uns auf Heuballen. Wir schossen Fotos. Im Stadtwald filmten wir die Bewegungen der Blätter und legten uns unter die Bäume. Ich lehnte an einem Baumstamm. Lynn zog ihre Strumpfhose unter ihrem Jeansrock ein Stück herunter und setzte sich auf mich. Wir schauten uns in die Augen und in den Himmel über uns, der unter den Wolken von schwarzen Ästen und abfallenden goldenen Blättern bevölkert war. Wir legten uns auf den Stamm eines umgefallenen Baumes und Lynn sagte, »Schau in die Zwischenräume. Versuch nur, sie zu sehen und nicht die Äste und Blätter.« Und ich kniff ein wenig die Augen zusammen, sodass alles etwas verschwamm und versuchte, das Nichts zu erkennen. Einmal reisten wir mit dem blauen Volkswagen ihrer Mutter nach Frankreich. Lynn hatte eine Kassette dabei, »Der kleine Prinz«. Hätte ich Lust darauf? Während die Sonne unterging und das Blau der Dämmerung uns und alle Dinge einhüllte, lauschten wir fahrend der Geschichte des kleinen Prinzen. Das war das erste Mal, dass ich sie ganz hörte. Ein Jahr nach dem Abitur zog ich nach Berlin. Lynn ging nach Hamburg, wo ich manchmal mit dem roten Ford meines Vaters hinfuhr, bis wir entschieden, dass wir ohne den anderen, jeder für sich, in unserem neuen Leben ankommen wollten. Ich hielt an der Elbe mit dem Wagen, stieg aus, verabschiedete mich von den Containerschiffen und Kränen des Hamburger Hafens. Ich dachte damals nicht daran, dass vor vielen Jahren mein Vater hier an diesem Hafen, todkrank, das erste Mal dieses Land betreten hatte. Der Zweitjüngste an Bord. Siki, mit seinen 23 Jahren der Zweitjüngste an Bord, hatte sich schnell bei der Besatzung beliebt gemacht. Außer ihm gab es noch einen weiteren Leichtmatrosen Anfang 20, Fehmi, der von der Schwarzmeerküste kam und seit einem Jahr auf dem Schiff arbeitete. Mit Fehmi, dessen dunkler Vollbart das spitze Kinn in seinem schmalen Gesicht noch stärker betonte, teilte sich Siki eine Kajüte. Wenn sie gegen 9 Uhr am Abend das Licht ausschalteten, waren sie meist zu erschöpft, um sich zu unterhalten. In der einen oder anderen Nacht erzählten sie sich dennoch aus ihrem Leben. Fehmi, von der Ernte der Erdnüsse und den Musikabenden auf den Feldern nach getaner Arbeit. Manchmal packte Fehmi auf Deck eines seiner Saiteninstrumente aus und spielte Lieder für die Besatzung. Besonders mochte es Siki, wenn er seine dreiseitige, georgische Laute bespielte. Die Töne waren hell und kurz, wie das Aufscheinen von Blitzen in Meeresnächten. In ihrer Kajüte auf den Pritschen liegend, Siki oben, Fehmi unten, erzählte Siki ihm von den Jahren des Studiums und der Enttäuschung, nicht gleich eine Anstellung gefunden zu haben, weil sein Englisch nicht ausreichte, und dass das der Grund war, weshalb er nun angeheuert hatte. In Kanada wollte er das Schiff verlassen und sich dort eine Arbeit suchen und erst wiederkommen, wenn er so gut Englisch sprach wie Türkisch. Beschrieb Siki die Abende mit seiner Freundin Nadine, wollte Fehmi, dass er immer weiter sprach. In der Dunkelheit lagen sie auf ihren Pritschen und gaben sich den Bildern der Erzählungen hin. Wie ein Sonnenaufgang erleuchtete Nadins roter Mantel die Kajüte. Ihre Stimme klang wie Wind in Teesträuchern und ihr Hals duftete nach Kardamom. »Hör nicht auf«, sagte Fehmi, »erzähl weiter.« Doch Siki fielen die Augen zu. Einschlafend erinnerte er sich daran, wie sie ihn auf eine Fähre geschleust hatte, wo junge Menschen Ayran tranken, der mit Rakı statt mit Wasser angerührt worden war. Auch Siki war betrunken gewesen an jenem Abend. Und Nadine hatte ihn danach in die Dachkammer in Nishantashi geschleppt, in der sie wohnte. Dort hatte sie Bourbon auf Eis eingeschenkt. Denn das war es, was die Stars und Dichter in jener Zeit in Istanbul tranken. Zumindest erzählte das Nadine. »Ich bin kein Star«, sagte Siki zu ihr. »Aber ein Dichter«, kokettierte Nadine. Den Reißverschluss auf der Rückseite ihres Kleids zu öffnen und die Hand zwischen Stoff und Haut zu legen, war ein Gefühl, an dem Siki sich festhielt. Er hatte nichts in den Händen, außer die schmutzige Filzdecke, die ihn nicht genug wärmte in kühleren Nächten. Aber er erinnerte sich an die Hitze von Nadins Haut unterhalb ihres rechten Schulterblatts, als er sie dort zum ersten Mal berührte. »Sie kam aus einer bürgerlichen Familie«, erzählte Siki Fehmi. »Sie wusste, wie man sich in Gesellschaft verhält, balancierte mit Leichtigkeit entlang der Grenze der erlaubten Obszönität an einem Abend mit Wein und Zigaretten.« »Was heißt das?«, fragte Fehmi. »Ach, egal«, sagte Siki. »Das ist schwer zu beschreiben.« Stille herrschte in der Kajüte. Siki versank in der Erinnerung. Nadine und er nackt in ihrer Dachkammer, die die Eltern ihr einfach gekauft hatten, damit sie einen Ort hatte, wenn sie schon nicht zu Hause wohnen wollte. Unvorstellbar für Siki, dass seine Eltern den Auszug seiner Schwester unterstützt hätten, auch noch mit dem Kauf einer kleinen Wohnung. Mit welchem Geld? »Es ist ja auch nicht das Schlechteste«, dachte Siki, »wenn eine Familie zusammenbleibt, solange sie kann.« Er selbst musste gehen, und jetzt war er Treibholz auf den Weltmeeren, die einst doch weder Odysseus noch Sindbads stumme Hoffnungsrufe erhört hatten. Auch war er zu jung im Gegensatz zu Odysseus. Es gab keinen Telemachos, der nach ihm suchen würde, keine Penelope, die auf ihn wartete. »Nadine«, Er hatte sich nicht verabschiedet, bloß erwähnt, dass er bald gehe und nicht wisse, wann und ob er wiederkomme. Nach einigen Tagen war sie sicher in sein Studentenwohnheim in Sultan Ahmed gelaufen, nur um von den anderen Bewohnern zu hören, dass Seki seinen Seesack geschultert und gegangen sei. Dabei war Seki noch nach Nishantische gefahren, um sich zu verabschieden, hatte sie aber in ihrer Wohnung nicht vorgefunden. Ihm blieb keine Zeit. Er durfte die Abfahrt seines Schiffes nicht verpassen. Und jetzt, in der Nacht, Wochen nach dem verfehlten Abschied, erzählte er von ihr und merkte bald am Klang seines vertieften Atems, dass Fehmi schlief. Der Bewegung dieses Atems folgte Seki durch das Rauschen hindurch, das aus dem Maschinenraum in jeden Winkel des Schiffes und der Körper der Menschen gelang. Jene Vibration in der Leber, in der Milz, die er am Tag vergaß und die er nachts spürte, wenn alles schlief. Nur er nicht. Halb wach, im nächtlichen Tagtraum, legte er das Gesicht auf Nadins Hals, die Hände auf die heiße Haut ihres Rückens. Sie streiften ihre Kleider ab. Er staunte, wie sie auch ihre Geschichten auszogen, wie er nicht mehr aus Mardin kam und sie nicht aus Nishantische, wie sie nicht mehr reich war und er nicht arm. Im Kerzenschein schlug nur ein Herz. In der ersten Zeit auf dem Schiff hatte Seki eine kalte Einsamkeit gespürt. Mit Fehmi hatte er bis auf ein Hallo kein Wort gewechselt. Erst nach einer Woche öffnete sich Fehmi für die Erzählungen in den Nächten. Seki hatte an seine Mutter gedacht, an Nadin immer wieder. Auch sein Zimmer im Studentenwohnheim fehlte ihm. Weshalb trieb er hier aufs offene Meer hinaus? Was war in ihn gefahren? Erst als sie die Dardanellen passiert hatten, an Griechenland schon fast vorbei, nachdem sie eine Ladung in Piräus gelöscht hatten, verringerte sich die Sehnsucht in seinem Herzen. Vielleicht verringerte sie sich nicht, er spürte sie nur weniger. Landesgrenzen schoben sich zwischen ihn und sein vorheriges Leben. Diese Grenzen waren trennend und beruhigend. Welche Sorgen er auch in der Türkei gehabt haben mochte, hier wogen sie weniger schwer. Sie fielen ins Wasser, mischten sich in den Wellengang, nährten die Fische. Manchmal, kurz vor dem Einschlafen, hielt er sich die Ohren zu und spürte in seinem Bauch den Klang der Stille des Schiffes, das permanente Brummen. Er wachte auf mit dem ersten Morgenrot, das durch das Bullauge in die Kajüte drang. Nach einigen Sekunden, in denen er auf dem Holz der Kabinenwand die Veränderung der Farbe des Lichts aus einem milden Orange in ein grelles Rot beobachtet hatte, sprang er von der Pritsche, faltete die Decke zusammen und stieg in die Kantine, in der es schon nach Linsensuppe roch, die es jeden Morgen gab. Danach halfen Seki und Fehmi den Vollmatrosen bei der Reinigung und Instandhaltung des Schiffes. Seki schrubbte das Deck oder ölte die Maschinen oder kontrollierte die Verpackung der Ladung, etwa Tee, der in weißen Säcken lagerte. Kurz bevor sie anlegten und wieder ablegten, musste alles schnell gehen. Seki warf sich einen Sack auf den Rücken und lief vom Schiff ins Hafenlager. Dann ohne Pause zurück. Er war stark, er hatte Ausdauer. Wenn sie zwei oder drei Tage fuhren, ohne anlegen zu müssen, blieben Stunden, in denen nichts zu tun war. Seki legte sich aufs Deck, lehnte an den Frachtkisten aus Holz mit einem Buch auf dem Schoß. Nicht ohne Ironie hatte er bei einem Antiquar hinter dem großen Bazar nach »Der Graf von Monte Cristo« gegriffen und das Buch nach den ersten Sätzen, die er am Bücherstand gelesen hatte, gekauft, weil er sich selbst in der Beschreibung des jungen Kapitäns Edmond Dantès wiederfand. Er war ein junger Mann von 18 bis 20 Jahren, mit schwarzen Augen und Haaren. In seiner ganzen Person war Ruhe und Entschlossenheit sichtbar, die den Menschen eigentümlich sind, welche seit ihrer Kindheit mit der Gefahr kämpfen. Einige Male setzte sich der älteste Vollmatrose Hüssein zu ihm und wollte wissen, was dieser junge Mann noch vorhatte im Leben. Wo wollte er hin? Wer wollte er werden? Hüssein war ein kleiner Mann, mit kräftigen Fingern, die schwarz waren vom Maschinenöl. Graue Stoppeln hatte er auf den Wangen. Sein kräftiger Schnauzer war nikotingelb. Nur seine Wimpern waren schwarz, was seinem Blick etwas Übernatürliches gab, so als würden Augen ewiger Jugend aus einem alternden, faltigen Gesicht schauen. Hüseyin drehte sich eine Zigarette, aus der Tabak hing. Seki erzählte, dass er nur einige Monate, höchstens ein Jahr in Kanada bleiben wollte. Dann würde er zurückkehren nach Istanbul und dort als Geologe arbeiten. Was ein Geologe mache, wollte Hüseyin wissen. Exkursion in die Natur, sagte Seki. Er liebe die Bäume und die Steine. Beide Männer schauten aufs Meer und Seki fügte hinzu, und das Meer. In den Nächten, entweder nach der Arbeit oder wenn er schlaflos war, schaute Seki für einige Minuten ins Nichts, wie er das schon vom Dach seines Hauses in Mardin getan hatte. Der Mond saß im Himmel, wie der blau schimmernde Augapfel des Universums. Auf der schwarzen Unendlichkeit vor ihm entstand silbern ein Pfad, der im Nirgendwo begann und ins Nirgendwo führte. Die Zeit löste sich auf entlang der Mondstraße, und Seki stand für eine Ewigkeit an der Reling vor jenem großen Nichts. Er sah die Liebe. Er sah sich selbst in weißem Hemd mit abgeschnittener Krawatte. Er sah sich mit einem Kind im Arm. Er sah die Lippen der Nacht, die sich ihm und seiner Einsamkeit öffneten, mit der Gleichgültigkeit und dem Zittern aller Fische und dem Wind und dem Salz der Verheißungen von Leben. Er sah Nächte und Gelächter, Tränen. Er sah sich selbst auf einem Stuhl in der Sonne, das Herz endlich frei und beruhigt und nur unvollständig zerstört. Er stützte die Unterarme aufs Geländer, öffnete die Hände, tränkte die Lebenslinien in Silberlicht und Silberschatten. Er spreizte die 10 Finger, betrachtete sie jetzt, wusste, dass alles würde ihn etwas kosten, ihm etwas nehmen von seinem Leib, seinem Herzen. Er wusste. Den großen, hungrigen Vogel, der ihn über die Meere flog, fütterte Seki mit Fleisch, das er von seinem Körper trennte, mit seiner Lunge. Er hustete bereits in die Nacht. Er schaute auf seine Finger, hoffte, dass sie reichten, dass sein Herz groß genug war für den Wechselkurs der Währung der Vögel, für die Mäuler der Fische, die Abkehr der Menschen, für Mutterferne, für die ganze unheilvolle Reise entlang der Mondstraße. Bald wurde dem Kapitän zugetragen, dass einer seiner Leichtmatrosen Geologe war. Er ließ nach ihm rufen und beauftragte ihn mit kartografischen Aufgaben. Seki lernte schnell, die Meereskarten zu lesen und Koordinaten einzutragen. Der Kapitän war ein älterer Mann aus der Gründungszeit der Republik. Seine Kapitänsmütze mit dem kräftigen, schwarzen Schirm nahm er nur zum Essen ab. Stets war er glatt rasiert, roch nach Zitronen, deren Saft er als Aftershave nutzte. Wenn auch sein Blick streng war und er Autorität ausstrahlte, Seki lächelte er warm zu. Er wurde wütend, wenn nach einem Sturm die Ladung beschädigt worden war. Dann drohte er der Besatzung damit, den Schaden von ihrem Lohn abzuziehen, weil sie es versäumt hätten, die Säcke und Kisten richtig zu befestigen. An manchen Häfen hatten sie Aufenthalte für ein oder zwei Tage. Seki ging dann durch fremde Städte spazieren. Ihm fielen die grünen Holzfenster der Häuser von Triest auf. In Marseille sprach er Arabisch mit den Markthändlern und bekam ein Stück von einem Schwertfisch geschenkt, den er am Abend für die Besatzung zubereitete. Für jeden einen halben Bissen. Es gehe hier um Verköstigung und nicht um Sättigung, lachte Seki. Und Fehmi spielte die georgische Laute. Seki mochte das weiche Abendlicht Marseilles. Er erinnerte sich an die sanften und gleichzeitig eindringlichen Farben in den Gemälden von Cézanne, die Nadine ihm in einem Buch in ihrer Dachkammer gezeigt hatte. Er bekam Lust auf Orangen. Sie mussten so schmecken wie jene, die Cézanne gemalt hatte. Er legte sich auf die Felsen am Strand, wo die Jugendlichen der Stadt badeten, und sonnte sich. Er hörte die Stimmen junger Menschen, hörte, wie sie sich zum Sprung anfeuerten. Er lag hier inmitten von ihnen, aber gehörte nicht dazu. Da draußen wartete sein Schiff auf eine Ladung. Spätestens morgen früh würde er weg sein und keiner dieser Menschen würde sich an ihn erinnern. Er mochte ihre Stimmen, wie er das Lachen der Möwen liebte. Angenehm müde von der Hitze, öffnete er leicht die Augen und blickte auf ein verschwommenes, endloses Türkis. Einige Matrosen, die schon länger auf Schiffen arbeiteten, wurden vor bestimmten Häfen heiterer, sangen an den Abenden ihre Lieder noch lauter. Sie besuchten seit Jahren dieselben Frauen, bei denen sie sich zu Hause fühlten, denen sie Geschenke mitbrachten. Sie versuchten, Sicke zu überreden, mitzukommen. Er hatte kein Geld dafür. Er sparte für die erste Zeit in Kanada. Außerdem schickte er nach wie vor monatlich Geld an seine Mutter. Nur einmal, in Valencia, als er wieder spazieren war am Abend, winkte ihn eine Frau zu sich und nahm ihn mit, obwohl Sicke ihr sagte, dass er nicht bezahlen könne. Sie hatten keine gemeinsame Sprache, außer die der Haut, und einiger weniger Worte, deren Bedeutung sich Sicke aus dem Französischen erschloss. In der Nacht lachten sie zusammen, und die Frau brachte ihm weitere Worte bei, indem er auf Körperteile zeigte und sie sagte, »Los ojos, los labios, la rodilla.« Auf der Höhe von Lissabon begann Sicke zu husten. In Le Havre blieb er in der Kajüte und ging nicht spazieren. Es war Blut auf seinem Kissen. In Rotterdam überredeten ihn die Matrosen zum Landgang, aber es war schon Dezember und er fror und lief zurück aufs Schiff. Er hörte in der Nacht das Lachen von Frauen und die Stimmen der scherzenden Männer in den anderen Kajüten. Er lag auf seiner Pritsche, bekam kaum Luft. Am Morgen raffte er sich auf und trug die neue Ladung auf Deck. Weshalb waren diese Säcke jetzt so viel schwerer? Er glaubte, jeden Moment zusammenzubrechen. Endlich legten sie ab. Er warf sich auf die Pritsche und zitterte und hustete und schlief ein und wachte auf. Und da stand der Graf von Monte Cristo, groß, schlank, fahl, und sah ihn kalt an. Am nächsten Tag ließ der Kapitän wieder nach ihm rufen. Sicke schaffte es kaum, die Stufen hoch aufs Deck. Im Turm angekommen, erkannte er am mitleidigen Blick des Kapitäns, dass er gefährlich krank war. »Hör zu, Junge«, sagte der, »du weißt, du bist mir ans Herz gewachsen, aber dir geht es nicht gut. Wenn dir im Atlantik etwas zustößt, kann ich dich nicht retten. So leid es mir tut, Junge, am nächsten Hafen musst du von Bord.« Sicke nickte nur. Er hatte die Koordinaten selbst eingetragen. Er wusste, dass der nächste Hafen Hamburg war. Hussein besuchte ihn in seiner Kajüte, brachte Tee, sagte, er hätte gehört, Deutschland sei ein guter Ort. Verwandte von ihm seien dieses Jahr dorthin gezogen, weil es viel Arbeit gäbe. Auch Sicke werde schnell etwas finden. Und wenn er wieder gesund sei, könne er auf einem anderen Schiff weiter nach Kanada. Sicke konnte nicht einmal mehr nicken. Seine einzige Reaktion auf seinem Bett schwitzend war ein Röcheln. Fehmi sagte, dass Sicke ihm fehlen werde. Wer weiß, wer mit ihm jetzt bald die Kajüte teilen würde. »Erzähl mir noch einmal von Nadine«, sagte Fehmi. Nadine. Er hatte nun seit Wochen nicht mehr an sie gedacht. Den Namen zu hören, erschütterte ihn für einen Augenblick. Nur wenige Monate war es her, dass er sie zuletzt gesehen hatte. Aber es waren gleichzeitig 100 Jahre. Er kannte sie aus einem anderen Leben. Er war ein anderer Sicke gewesen, einer, den es jetzt nicht mehr gab. Sollte er nun sterben, hier auf dem Schiff oder in Hamburg, sie würde es niemals erfahren. Nachdem Sicke röchelnd von Nadine erzählt hatte, bat er Fehmi, seine Laute zu spielen. »Was möchtest du hören?« fragte Fehmi, der auf der Pritsche unter Sicke bereits das Instrument aus dem Sack gezogen hatte. »Töne«, sagte Sicke, »weiche, sternklare Töne. Du kannst die Saiten auch leer anschlagen, wenn du magst.« »Musik ist eine Gefährtin«, sagte Fehmi. »Ohne sie wäre ich allein.« Sicke fand noch einmal Kraft und mühte sich aufs Deck. Sie fuhren von der Nordsee kommend in die Elbmündung ein. Der Kapitän sah ihn liebevoll an, reichte ihm das Fernglas, sagte, »Wir sind in Deutschland.« Sicke fiel ein seltsames Gebilde auf, das aussah wie eine überdimensionale Moschee, aber aus dem Minarett stiegen weiße Wolken. Auf einer Bank am Elbstrand saß ein Mann, der ein Notizheft in der Hand hielt. Der Mann schaute auf, sah zu Seki. Dabei war es unmöglich, dass er Seki ohne Fernglas hätte sehen können. Aber doch, er stand auf von seiner Bank, rannte dem Wasser entgegen, winkte Seki zu. Seki lächelte und winkte zurück. »Du bist wirklich fast noch ein Kind«, lachte der Kapitän. Am Hafen von Hamburg trug Seki noch einige Säcke in einen Schuppen. Das Licht fiel durch die Oberlichter und brachte den Staub zum Glänzen. In den vom Schmutz milchig gewordenen Gläsern bewegten sich Schatten, Balken, die ihre Form änderten, wenn Seki sich im Raum bewegte, und die Silhouette eines Vogels. Hier trennte er sich also von seinen gerade gewonnenen Freunden, die ihn in einigen Stunden vergessen haben würden. Fehime umarmte ihn, so auch Hüseyin. Der Kapitän strich ihm durchs schwarze Haar, drückte ihm einen Umschlag mit seinem Lohn in die Hand und legte ein paar zusätzliche Scheine drauf. Seki schulterte seinen Seesack, blieb an einem Balken damit hängen, ein kleiner Riss entstand. Er schaute noch einmal aufs Wasser. Die untergehende Sonne war ein aufgebissener, saftiger Pfirsich. Er drehte den Rücken zur großen Schuppentür, die sich zum Wasser öffnete, und schaute jetzt auf die dunklere Seite, aufs Land. Er stieg die Metallsprossen vom Plateau des Schuppens hinab und zeigte am Grenzposten seinen Pass vor, in den die Hafenpolizei einen Stempel drückte. 18. Dezember 1962, Hamburg Hafen 47. Er ging noch ein paar Schritte, niedergedrückt von seinem Seesack, bis er schließlich zusammenbrach. Er hörte jemanden rufen: »Hey Junge!« Aber das waren nunmehr Stimmen aus dem Jenseits.